Nur wenn Julian Nagelsmann schon an einem Montag bekannt gibt, dass Nico Schlotterbeck auf jeden Fall zur Nationalelf kommt und er sich auf die Diagonalbälle eines Linksfußes freut, dann kannst du dir hundertprozentig sicher sein, dass der da auch spielen wird. Und
Ja, und dann kannst du dir aber auch sicher sein, Jesko, dass der Schlotti selbst extrem heiß ist und Bock hat, ob der Gegner Luxemburg heißt oder Nordirland heißt oder
völlig ganz
Honduras
klar.
Sogar Argentinien, ne? Also ist dem völlig egal.
Völlig egal. Ja. Nico ist heiß darauf. Ja. Kann ich auch total verstehen. Gönne ich ihm auch. Ich denke jetzt einfach eben rational.
100%, ne? Verstehe ich. Ja.
Auf für Süd. Der BVB-Podcast von Sky Sport. Mit Jesko von Eichmann und Patrick Berger.
Wir haben uns entschieden, heute mal vor der Champions League aufzuzeichnen. Letztes Mal haben wir das Spiel noch abgewartet, aber wir wollten jetzt auch nicht bis Donnerstag mit der neuen Folge auf Süd warten. Und deswegen sind der Patrick und ich hier, und zwar im Bistro 09, direkt am Stadion, mehr oder weniger einmal über die B1. Und dann sitzt du schon im Bistro 09, das BVB-Bistro, neben der, ja, ich hätte fast gesagt, alten Geschäftsstelle.
Ne? Ja, stimmt.
Der BVB hat ja ordentlich gebaut in Brakel am Trainingsgelände, aber hier ist eigentlich auch noch, das zeigt so ein bisschen, was der BVB für ein großes Unternehmen ist, ne? Dass die eine Dependance, eine Sportdependance am Trainingsgelände in Brakel haben, aber die eigentliche Geschäftsstelle hier noch am
Rheinlanddamm. Am Rheinlanddamm, genau. Ja. Zeigt ja tatsächlich, du sagst es völlig richtig, wie groß der BVB ist, weil viele vergleichen den BVB ja natürlich von der Größe mit City, mit United, mit ne, die alle Top-Plätze haben, die alles, wenn man jetzt mal überlegt, der BVB in Brakel am Westfalenstadion, am Rheinlanddamm, wenn man das mal alles theoretisch auf ein Areal legen würde, wäre das ja unglaublich groß. So haben sie natürlich immer ein bisschen Wege, auch dann zu den Pressekonferenzen, zu den jeweiligen Spielen, fahren ja auch oft dann hin und her. Die Strecke, du kennst ja auch bestens, Jesko, um nach Hause zu fahren, die ist ja noch immer mal recht voll.
Ja.
Aber ich freue mich, dass wir vis-à-vis gegenüber sitzen. Voll. Passiert uns ja auch nicht so oft. Und hier im Bistro sind. Das ist übrigens für jeden, der mal hier in Dortmund ist und mal gut essen will oder mal auf die Schnelle nochmal irgendwie was trinken möchte, eine gute Anlaufstelle. Und ich hier nur so an links gucke, der Kollege Marlon Ilbacher ist gerade hier zu sehen. Ja. Sky Sport News läuft auch.
Ja, ja, sehr gut.
Leverkusen vor dem Duell gegen PSV Eindhoven bereits unter Druck. Aber der BVB ist gar nicht mal so unter Druck. Ne? Nee. Läuft.
Der BVB nicht unter Druck, weil sie unter Niko Kovac das Verlieren verlernt haben, was eine unglaubliche Leistung ist. Eigentlich, da habe ich auch mit einem Freund drüber diskutiert gerade, zeigen die Dortmunder genau das, was wir seit 5, 6, vielleicht 7 Jahren von denen verlangen. Nämlich einfach auf einem Niveau konstant gut Fußball zu spielen, was sie, und das müssen wir auch ehrlich sein, einfach jahrelang nicht hinbekommen haben. Das zeigen sie jetzt. Sie haben halt die Attraktionsschraube, muss man ehrlich
sagen. Wollte ich gerade sagen.
Andere
sagen
langweilig,
unaufgeregt.
Ja, du gewinnst Spiele. Du gewinnst Spiele. Am Ende ist es halt das. Und du wirst auch wieder, ich meine, auch gegen Mainz, die Tore, das war schon Spektakel. Mhm. Ne? Das war schon ordentlich. Aber es geht ja darum, dann ein gutes Mittel zu finden über ein Spiel. Ne, die bringen ja keine 2 Spektakelausschläge, was, wenn du dann am Ende 3-4 verlierst. Ne?
Du sagst Spektakel, ganz kurz, wie geil war der Pass von Gregor Kobel auf Karim Adeyemi vor dem 1-0?
Nee, das war vor der roten Karte.
Das war vor der roten Karte, genau. Richtig.
Genau. Vor allem mit Ball in der Hand laufend, mit dem Kopf nicken, so, Karim, links.
Ja, ein Zeichen gesetzt.
Und dann hat und er
aus der Hand, Abschlag. Ja. Ja. Wer da irgendwie sagt, unter Nuri Sahin gab es ja immer mal so ein bisschen Probleme mit spielerisch, ne?
Ja.
Der Kobel kann kein Fußball spielen. Ich glaube, der Pass hat zumindest
also bewiesen, Abschlag, dass Abschlag kann er einen auf
ganz
jeden
feinen
Fall.
Fuß hat.
Ja, nee, war super, super gemacht. Ja. Aber auch da, ne, es passt halt gerade. Ja, es passt gerade beim BVB. Es macht auch Spaß, sich das anzuschauen. Auch, weißt du, wir fangen mal an mit dem Thema Guirassy kann nicht spielen. Mhm. Wir haben ja auch hier schon behauptet, ey, wenn der Guirassy weg ist, und da haben wir Niko Kovac zitiert, den Trainer, dann ist die Lebensversicherung weg. Ja, und die war weg, kurz vorm Spiel tatsächlich, und das war kein Problem. Und das fand ich wirklich beeindruckend.
Total, weil der BVB dann oder auch in dem Moment Spieler natürlich für sich erkennen, dass es vielleicht ihre Chance, ihre Möglichkeit sein kann. Wir haben immer wieder betont, Adeyemi in einer bestechenden Form, Maxi Bayer macht's gut. Und jetzt muss man ja auch sagen, die BVB-Fans haben erstmals Fabio Silva zu Gesicht bekommen. Das war in den letzten, wie lange hat er gespielt? 20 Minuten etwa? War ein sehr verheißungsvolles Debüt. Hatte die ein oder andere Chance, wenn der ein oder andere Pass vielleicht nochmal konsequenter gespielt wird, steht er noch ein bisschen besser. Also klar, es war jetzt erst ein Einsatz, ein paar Minuten, war sehr happy, dass er mit den Teamkollegen da auf dem Platz stand, aber ja, hat da schon ganz gute Ansätze gezeigt. Trotzdem, Jesko, wir nehmen ja vom Champions-League-Spiel auf, wahnsinnig wichtig, ist Serhou Guirassy am heutigen Dienstag im Training voll dabei war, mitmachen konnte und demnach auch gegen Bilbao spielen wird.
Aber, da gehe ich auch von aus. Aber sein Ersatzmann war dann Julian Brandt, der wirklich beim Aufwärmen da so locker irgendwie Rondo gespielt hat mit den Kollegen und da kam einer und sagt so, Jule,
du musst
Serhou kann nicht, du musst jetzt. Dann kommt er rein und macht natürlich ein richtig gutes Spiel. Mhm. Ne? Ein Top-Spiel, wie eigentlich, wenn man ehrlich ist, bei jeder Einwechslung, wo er reingekommen ist in dieser Saison, immer Akzente gesetzt, immer gut gespielt hat und dort der entscheidende Mann war.
Ja.
Zwei Torvorlagen in den 90 Minuten gesammelt, die eine zum 1:0 absolut zum Zungeschnalzen, dieser Querpass genau durch den Tunnel, durch den Strafraum quer, keiner kommt dran. Er hat hinterher gesagt, er hätte ein bisschen spekuliert, entweder der Abwehrspieler klärt ihn dann ins eigene Tor oder Daniel Svensson, der dann auch schon wieder da stand.
Daniel Düsentrieb.
Muss ihn nur reinschieben. Wobei Daniel Düsentrieb habe ich immer dieses Männchen im Kopf. Der hat ja so ein Helferlein.
Ja,
weißt du, der hat ja wie hieß der denn? Ist der Lampe?
Oder meinst du das Duracell-Häschen jetzt?
Nein. Daniel Düsentrieb ist ja der Erfinder von Mickey Mouse.
Genau.
Und der hatte ja immer diese Lampe, ne? Der saß, glaube ich, auch mal so auf seiner Schulter.
Ja.
Eigentlich ganz schön geil. Ich hätte auch gerne ein kleines Helferlein.
Hättest gern Daniel Svensson, der auf deiner Schulter sitzt.
Nee, das schafft meine Schulter nicht mehr.
Ja, stimmt. Wie geht's deiner Schulter?
Gut? Nicht gut. Schlechtes Thema. Das skippen wir. Und der Pass war geil, aber die zweite Aktion war halt noch geiler. Mhm. Also, wie der Pass von Adeyemi, den in diesem Konter, den muss er natürlich in die Tiefe stellen. Erstmal richtig cool, wie Adeyemi diesen Konter fährt und richtig cool, wie Brandt sofort antizipiert. Ich gehe mit Vollgas in die Tiefe. Mhm. Mit Vollgas. Der stand da dann alleine. Nur Adeyemi muss ihm den halt in den Lauf spielen, dann kann Brandt einfach abschließen. Er hat ihn im Prinzip in den Fuß, in den Rücken im Vollsprint gespielt. Nicht optimal, um es mal vorsichtig zu sagen. Aber was Brandt dann daraus macht, den Ball mitnehmen und in einer fließenden Bewegung wieder rüberschieben zu Adeyemi, der ihn dann und dann auch noch auf den richtigen Fuß gelegt, nicht einfach nur rübergekloppt.
Technisch halt auf einem ganz, ganz hohen Niveau.
Wahnsinn. Ja, und da hat ja Niko Kovac heute auch nochmal gesagt, den Brandt, ich habe den nicht umsonst auf eine Stufe mit einem Wirtz, mit einem Musiala gehoben. Das ist für mich...
Fühlte sich bestätigt.
Ist für ihn ein Unterschiedsspieler und das hat er halt in diesen Phasen wieder gezeigt. Der war der Mann des Spiels.
Ist er ja auch, keine Frage. Ich fand witzig, dass er ja zur Busabfahrt nicht zu spät gekommen ist, aber einer der letzten war, Jule. Er reizt das ja immer auch so ein bisschen aus. Hatten wir auch schon mal drüber gesprochen, gab auch in der vergangenen Saison die ein oder andere Strafe von Niko Kovac auch an einen seiner Lieblingsspieler, weil er vielleicht nicht immer pünktlich war oder vielleicht auch nicht immer in der Eistonne am Ende gelegen hat. Da war Niko Kovac, der ja eigentlich als harter Typ gilt, doch entspannt und hat gesagt, er kann gerne immer nicht zu spät, aber als letzter kommen, so auf letzten Drücker, wenn er dann so Fußball spielt, ist alles völlig fein. Muss ich auf jeden Fall lachen.
Aber das ist wirklich also faszinierend, was Niko Kovac ist dann doch mit einer doch recht nüchternen Fußballart.
Ja.
Ja, es ist ja nicht so, dass der da Barcelona-esque spielen lässt.
Cruyff-esque.
Ja, sondern der lässt halt den Kovac-Ball spielen.
Ja.
Und das machen sie gut. Aber da leidet dann natürlich auch jemand drunter, wie zum Beispiel ein Pascal Groß.
Ja.
Pascal Groß ist ja eigentlich der Spieler, den ich brauche, wenn ich Ballbesitz habe. Mhm. Und du merkst halt, dass diese Mannschaft darauf aus ist, den Ball zu jagen.
Mhm.
Ne, wirklich mit einer hohen Intensität über den ganzen Platz. Und ich kann mir vorstellen, dass das auch einer der Gründe ist, warum Pascal Groß aktuell nicht so ins System passt.
Ja, 100%. Das wird sicherlich, ist ein ganz gutes Stichwort. Am 6. Oktober sind wir ja zurück im Transfer-Update und werden auch sicherlich da die Themen mal beleuchten, weil er ja auch eine Option im Vertrag hat, der Pascal Groß, wie es dann mit der Zukunft aussieht. Eine Fanfrage, die du glaube ich, auch bekommen hast, dass wir uns mal die ganzen Zukunftsperspektiven der Spieler mal anschauen sollten. Das ist dann wirklich was für die kommende Woche. Was glaubst du, Jesko, wie stabil ist dieses gesamte BVB-Gebilde? Weil das ist ja die große Frage. Sie haben in Anführungszeichen, das habe ich heute Niko Kovac auch gesagt, wir hatten die Möglichkeit, ja nochmal in einem 1:1 mit ihm vor dem Champions-League-Spiel zu sprechen. Es sind, das sagt man mit Respekt und das ist eine Auszeichnung, langweilige Kovac-Ergebnisse dabei. Ein 1-0, ein 2-0, ja, aber alles super, alles top. Aber du hast eben auch Spiele drin, wie ein wildes 4-4 gegen Turin, ja, ein 3-3 gegen St. Pauli. Und vor allen Dingen muss man sagen, nach der Länderspielpause kommen ja die richtigen Krachergegner noch. Du hast dann diesen Klassiker gegen die Bayern.
Genau, du hast vorher aber auch Leipzig.
Hast vorher Leipzig,
das richtig. Das sind für mich tatsächlich jetzt zwei Wochen, drei Wochen. Also Leipzig, dann Länderspielpause, dann Bayern. Mhm. Das sind jetzt natürlich zwei Wochen, drei Wochen, die dir dann auch wirklich zeigen, wo stehen wir denn? Mhm. Ich meine, du hast gegen eine absolute Top-Mannschaft und das wird so ein bisschen unterschätzt. Klar, am Ende stehst du da in Turin und hast 4-4 verloren. Mhm. Aber wie du die über 92 Minuten teilweise beherrscht hast, das war hervorragend. Mhm. Ne, dass du dann einfach 4 Minuten hinten raus den Druck nicht standhältst, die Konzentration verlierst, vielleicht dir auch schon zu sicher bist, dass es dann nochmal eine Evolutionsstufe, die diese Mannschaft vielleicht noch gehen muss, auf diesem allerhöchsten Niveau. Aber ich möchte sehen, wie dieser BVB diese dominanten Bayern fordert. Ja, ich meine, ich muss gestehen, schöne Grüße übrigens an den Kollegen Torben Hoffmann.
Ja.
Wir hatten schon viele Jahre die Momente, wo Dortmund wirklich in der guten Form und als sogar Favorit nach München fuhr und dann da richtig vermöbelt wurde. Ja. Auch das gab's schon. Ne? Da müssen wir auch ehrlich sein. Aber
zuletzt die Spiele wieder stabiler. Seit dem Terzic-Sieg damals in München, auch die Spiele zu Hause. Ne? Ist vielleicht auch in den Duellen nicht mehr so der BVB der letzten Jahre, der da eigentlich immer Punkte liegen lassen hat, sondern vielleicht auch da ein bisschen stabiler. Ne?
Ja, aber ich will wirklich, ich traue dieser Mannschaft sehr, sehr zu, stabil zu stehen und du hast halt auch Waffen, ich denke schon die ganze Zeit an dieses Bayern-Spiel, weil ich da richtig
Bock drauf
habe. Du hast halt auch wirklich Waffen, mit denen du den Bayern wehtun kannst. Mhm. Die heißen Bayer und Adeyemi. Mhm. Ne, weil wir haben es bei den Bayern gesehen, die spielen dieses System, stehen ganz hoch, versuchen immer den Gegner unter Druck zu setzen und du hast einfach bei Dortmund so viele gute Fußballer, dass du es schaffen kannst, da die Tiefe zu finden, dann kannst du den Bayern richtig wehtun. Ne? Das können nicht viele, das hat Leipzig nicht geschafft, deutlich nicht
geschafft. Ja, deutlich nicht geschafft,
Und da bin ich gespannt, freue ich mich drauf.
Und vor allen Dingen, das ist ja aus Dortmunder Sicht enorm wichtig, Nico Schlotterbeck natürlich wieder zurück. Das hat auch Julian Nagelsmann unterstrichen. Wir hatten am Montag, roten Teppich in Frankfurt am Main, Premiere des Films Rudi Völler, Es gibt nur einen, live bei uns zu sehen auf Sky, ist eine Sky-Produktion zusammen mit Bunny Joy, kann ich sehr empfehlen, wirklich ein richtig cooler Film geworden und da war auch unter anderem Julian Nagelsmann, mit dem ich sprechen konnte und der ganz klar hervorgehoben hat, endlich haben wir wieder einen Linksfuß, der fit ist, der spieleröffnende Bälle schlägt, der Diagos schlägt, der auch als Typ einfach wieder zurück ist. Für die Nationalmannschaft wahnsinnig wichtig, aber dann natürlich auch, und da freue ich mich auf die Diagos, die es wieder gegen Bilbao gibt, die es gegen Leipzig am Wochenende geben wird. Das ist dann natürlich perspektivisch auf das Spiel gegen die Bayern betrachtet, natürlich dann eine absolute Waffe. Die Bälle hinten raus von Nico Schlotterbeck auf die Außen,
ich sagen,
auf die
Flügel. Du redest von Nico Schlotterbeck.
Was habe ich eben gesagt? Ja, Nico Schlotterbeck.
Nee, du hast doch gar nicht
gesagt. Ich habe einfach nur Nico gesagt. Ja, wir hatten ja heute Nico Kovac. Achso, ja, wir hatten Nico, Nico Kovac, wir hatten Nico Schlotterbeck, wir hatten Nico Williams. Heute waren die,
die Nikos war im
Thema.
Heute war Nico Tag.
Ich rede von Nico Schlotterbeck,
genau. Und ich bin mir sicher, dass Nico Kovac eigentlich die Faust in der Tasche ballt und das gar nicht so geil findet, dass der zur Nationalelf fährt.
Glaube ich tatsächlich auch.
Weil der kommt jetzt zurück, der Nico Schlotterbeck muss 3-4 Spiele durchballern, weil Aaron Anselmino schon wieder verletzt ist.
Was ist das eigentlich? Der BVB hat wirklich,
kommen wir gleich zu. Und bei großem Respekt, dass Nico Schlotterbeck so super zurückgekommen ist, aber der Körper wird irgendwann sagen, boah, das bin ich nicht mehr gewohnt, lass mal langsam angehen. Mhm. Und jetzt ballerst du 4 Spiele durch und dann fährst du zur Nationalelf. Ich bin mir 100%ig sicher, dass es Nico Kovac und Borussia Dortmund lieber gewesen wäre, wenn Nico Schlotterbeck diese 2 Wochen nicht bei der Nationalelf gewesen wäre, sondern hier gewesen wäre, nochmal schön 2-3 Tage frei bekommen hätte, hier unter Beobachtung hätte trainieren können, die berühmte Belastungssteuerung erfahren hätte. Die hätte in diesem Fall auch 100%ig Sinn gemacht. Mhm. Nur wenn Julian Nagelsmann schon an einem Montag bekannt gibt, dass Nico Schlotterbeck auf jeden Fall zur Nationalelf kommt und er sich auf die Diagonalbälle eines Linksfußes freut, dann kannst du dir 100%ig sicher sein, dass der da auch spielen wird. Mhm.
Und dann kannst du dir aber auch sicher sein, Jesko, dass der Schlotti selbst extrem heiß ist und Bock hat, ob der Gegner Luxemburg heißt oder Nordirland heißt oder
völlig ganz
Honduras
klar
oder Argentinien, ne?
Also ist dem völlig egal. Völlig so egal. Ja. Nico ist heiß darauf. Ja. Kann ich auch total verstehen. Gönne ich ihm auch. Ich denke jetzt einfach eben rational.
100%, ne? Verstehe ich. Ja. 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 Das ist keine einfache Situation, damit umzugehen.
Nee.
So den Balanceakt irgendwie hinzubekommen. Und Nico hat es ja selbst gesagt, also jetzt Nico Kovac, dass bei Nico Schlotterbeck es eben wichtig ist, nicht die ersten zwei Spiele, sondern dann das dritte, das vierte, das fünfte. Stresssituation, Champions League, ja, zu Hause nochmal was anderes. Wir können, glaube ich, nicht ganz so viel drüber reden, weil es schnell überholt sein kann, für die es am Mittwoch oder am Donnerstag dann hören im Podcast. Aber mit Bilbao kommt schon auch eine Mannschaft, die gefährlich ist. Also mir imponiert das ja, dieser Fußball, auch auf Basken oder im Baskenland ausgebildete Spieler zu setzen. Da muss heute mal schmunzeln und habe gedacht, stell dir mal vor, der BVB hat nur Spieler, die allesamt im Pott aufgewachsen sind. Ja. Ne? Was das für eine Identifikation am Ende wäre für deine Mannschaft, für dein Team. Ja. Und das,
aber es ist natürlich auch immer ein Gamble, ne? Also
absolut,
Gamble, klar. Du musst die dann auch zusammenkriegen. Im Ruhrpott kann ich mir das sogar noch vorstellen, dass du das schaffen würdest. Ich meine, teilweise bestand ja die Nationalelf nur aus Spielern, die aus dem Ruhrpott kommen, so ungefähr.
Ja.
Ich finde das auch total romantisch. Mhm. Ich finde das total schön. Du setzt dir natürlich dadurch selbst natürliche Grenzen. Ne? Ich meine, sie sind da ja manchmal auch sehr, also so geboren im Baskenland reicht dann auch schon. Ne? Aber du setzt dir damit natürlich auch irgendwo eine natürliche Grenze, was die Entwicklung angeht. Mhm. Ja, und auch was die Identifikation mit diesem Verein angeht. Hm. Weil wenn du tatsächlich da bewusst nur auf Basken setzt, oder wir brauchen es gar nicht auf Basken umlegen, wenn du bewusst nur auf Identifikation in einer ganz begrenzten Region setzt, dann setzt du natürlich auch nicht unbedingt auf ein internationales Wachstum. Das, ich will nicht sagen, dass sich das ausschließt, aber du setzt dir halt da schon selbst eine Grenze.
Ja. Trotzdem so 24 Mal geschafft, die Coppa zu gewinnen.
Überragend, überragende Arbeit. Ja. Überragende Arbeit. Ja,
tatsächlich aber erst das dritte Mal, habe ich gelesen, in der Königsklasse dabei, Athletic Bilbao, und das erste Aufeinandertreffen überhaupt zwischen dem BVB und Bilbao, ohne leider Nico Williams. Am heutigen Dienstag sickerte dann die Nachricht durch, dass der BVB nicht mitreist. Ich fand es auf der PK ganz geil, der Satz, als wäre Nico Kovac ein Sky-Mitarbeiter, hat er gesagt, nach unseren gesicherten Informationen ist Nico Williams zwar im Training gewesen, aber nicht mitgereist.
Ja, war einfach nicht im Kader. Hat Bilbao veröffentlicht.
Ja, genau. Ja.
Gut recherchiert.
Genau. Ja. Du, aber ich wollte nochmal auf Nico Schlotterbeck zu sprechen kommen.
Ja. Ich wollte noch ganz kurz was zu Bilbao sagen, weil wir werden das jetzt nicht auswälzen, weil, wie du sagst, das ist am Mittwochnacht ist es schon veraltet, das Thema, aber grundsätzlich eine gute Mannschaft. Nico Williams ist sicherlich der beste Spieler, der wird fehlen, und die haben seit 31. August kein Spiel mehr gewonnen, seitdem fehlt nämlich Nico Williams. Also am Ende ist es dann schon auch eine Partie, die du zu Hause als Borussia Dortmund in der Champions League gewinnen solltest.
Definitiv, vor allen Dingen, wie gesagt, der Punkt kann auch Gold wert sein gegen Juventus Turin. Am Ende ärgerlich, weil es 3 Punkte hätten sein können. Aber wenn du in dieser... hast recht. Wenn du in diesem Wettbewerb weiterkommen willst, eine Runde, musst du Bilbao schlagen.
Du musst die Heimspiele gewinnen.
Genau, ganz einfach. Vor allen Dingen die Heimspiele gewinnen. Und da ist der BVB ja eine absolute Macht. Nur eine Niederlage aus den letzten 18 Heimspielen.
Das ist schon
ein unglaubliches super Torverhältnis.
Ja.
Das ist... klingt immer so doof, ne? Der zwölfte Mann, aber es ist ja in Dortmund wirklich so, dass das nochmal gesondert Kräfte freisetzt.
Absolut, absolut. Und das nimmst du auch als Spieler mit. Das pumpt dein Selbstbewusstsein auf, ne? Das ist ganz klar. Aber jetzt kommen wir nochmal zu Nico Schlotterbeck.
Genau. Da musste natürlich irgendeiner, Jesko, die Frage stellen, was denn jetzt mit der Zukunft eigentlich
von Nico Schlotterbeck ist. Das war auch der Transferexperte. Ja. Mann, Ometer.
Ich fand das, also habt ihr mich natürlich auch ganz oft gefragt, kannst du da nicht mal hier und da und wie ist jetzt und reich mal die Frage weiter, der muss verlängern. Haben wir dann natürlich gemacht, war die letzte Frage, und alle drei auf dem Podium mussten enorm schmunzeln. Sven Westerschulze, unser Ex-Kollege, BVB-Pressesprecher, Nico Kovac und Nico Schlotterbeck, so dass ich schon irgendwie dachte, so wie die da irgendwie alle auf den Boden gucken, und hat der nicht schon vielleicht heimlich verlängert? Am Ende haben sie geschmunzelt, weil sie alle unter sich gewettet hatten, offenbar, dass
der
die
Berger,
Frage natürlich von mir kommt.
Der stellt die Transferfrage. Genau.
Ja. Aber ja, es interessiert mich halt, was mit der Zukunft von Nico Schlotterbeck ist, und seine Aussage war, ich habe es jetzt nicht ganz im Wortlaut, aber falscher Zeitpunkt natürlich jetzt in dem Moment, er macht sich die Gedanken, die Wertschätzung sei extrem groß, aber er glaubt jetzt nicht, dass er jetzt früh verlängern wird, dass es jetzt irgendwie schnell laufen wird. Was mir schon ein bisschen zeigt, also will sich mit Sebastian Kehl hinsetzen, der hat am Samstag im Sportstudio übrigens einen Auftritt gehabt, wo er auch klar gesagt hat, dass man mit aller Macht Adeyemi halten will, dass man Nico Schlotterbeck unbedingt verlängern möchte, also nochmal klar betont. Zeigt mir aber, dass der Schlotti sich erstmal identifiziert sich voll mit dem BVB, fühlt sich wohl, aber dass er erstmal auch ein bisschen warten möchte, Jesko, in welche Richtung sich das alles vielleicht entwickelt. Ne?
Wenn du dir die letzten Jahre anguckst, kann ich das auch hundertprozentig verstehen. Ja. Er ist einer, der sich stetig entwickelt hat, ja, also von einem Spieler, wo du das Potenzial gesehen hast, wo der aber noch relativ viele Fehler in seinem Spiel hatte, weil er halt auch ein gewisses Risiko im Spiel nimmt, völlig richtig, völlig richtig. Das hat er aber viel besser ausbalanciert bekommen, hat sich hier brutal entwickelt zu einem Spieler, wo Julian Nagelsmann, der Nationaltrainer, nach lechts, weil er weiß, dass er seine Nationalelf besser macht. Da hast du natürlich auch einen Wert insgesamt. Und den musst du halt, du musst dich ja auch nicht unter Wert verkaufen. Und wenn du merkst, okay, ich bin jetzt hier beim BVB und es geht halt nicht voran, wir kriegen keine Konstanz rein, wir haben Probleme, uns für die Champions League zu qualifizieren, ich sehe keine Möglichkeit, hier Titel zu gewinnen, dann macht sich auch Nico Schlotterbeck Gedanken. Aber die Entwicklung der letzten Monate ist ja eine hervorragende. Und das ist ja dann auch etwas, womit sie auch Nico sicherlich bei einer Vertragsunterschrift locken können.
Ja. Definitiv. Übrigens, Jesko, ich habe dir da schwarzes Gold hingestellt bei uns im BVB Bistro 09. Also kannst du natürlich trinken. Hast du schon was genommen von der Coke?
Ja. Ich bin Cola-süchtig.
Ja, ich weiß. Aber nur Zero, ne?
Ja, das in meinem
Alter. Dein einziges Laster, ne?
Ist tatsächlich so. Ich rauche nicht mehr.
Ja. Ich rauche, habe ich gehört. Nicht mehr?
Nein, okay. Nicht mehr. Nein. Schon seit wie alt bin ich jetzt? Was haben wir jetzt? 2025?
Ja, du bist also jetzt
seit 22 Jahren nicht mehr. Seit 22 Jahren rauche ich nicht mehr. Ich trinke ganz selten Alkohol.
Ich wusste gar nicht, dass du mal geraucht hast.
Ja, boah, aber wie ein Schlot.
Echt jetzt?
Ja, im Studium. Ja, da konnte man zwischen zwei Vorlesungen auch ruhig mal zwei Zigaretten rauchen.
Ja?
Da habe ich noch eine Schachtel am Tag geraucht. Aber da hat die noch 5 Euro gekostet.
Ja, okay.
Oder mittlerweile? Ich 5 bin da raus Mark und dann 5 Euro. Ich glaube irgendwas 9? Zwischen 7 und 8, 9, irgendwie sowas. Ich bin da auch komplett raus. Aber da habe ich richtig geraucht und dann bin ich über, komm, jetzt Anekdötchen, das erzähl,
gespannt.
Jetzt erzähl ich. Ich bin über Weihnachten 2023 auf 24, also da, zwischen den Jahren bin ich krank geworden. Ich bin Heiligabend 2003 bin ich krank geworden. Ich hatte was an der Mandel, musste richtig ins Krankenhaus, richtig so fast Not-OP und so. Und da durfte ich natürlich nicht rauchen, konnte ich gar nicht rauchen. Da hatte ich andere Probleme als Zigaretten. Und ich hatte schon 2 Schachteln für die Feiertage. Hatte schon zu Hause liegen. Und ich kam dann aus dem Krankenhaus raus und habe nie wieder eine Zigarette geraucht. Und ich bin von einer Schachtel am Tag auf 0 gekommen.
Was meinst du, wie sieht deine Lunge aus? Ist sie mittlerweile wieder komplett?
Ja, ja, ich, also
die war mal schwarz und ist jetzt komplett.
Wahrscheinlich, ja. Ja. Nee, ich bin wirklich von der Schachtel am Tag bin ich auf 0 gekommen.
Stark.
Und deswegen trinke ich jetzt nur noch Cola. Ja. Aber auch dafür werde ich ja ständig kritisiert.
Ja, komm, hier ist gut. Jeder hat ein kleines Laster. Also das war der Ausflug in deine Jugend.
Genau.
Siehst du, Jesko von Eichmann kann ein Vorbild sein.
Ja.
Auch für euch, die vielleicht gerade dabei sind, zu überlegen, aufzuhören.
Ja.
Versucht es.
Wo waren wir denn jetzt?
Wir waren bei Schlotterbeck und kamen aufs Rauchen. Ich weiß nicht, wieso. Ist aber auch egal. Ich wollte ganz gerne nochmal, Jesko, auf den Aaron Anselmino zu sprechen kommen. Mhm. Das war ja der auch in Abwesenheit von Schlotterbeck, als dann Schlotterbeck verletzt, vor allen Dingen aber dann der Süle-Ausfall, Can, dass der BVB dann am Ende sich dazu entschieden hat, nochmal was zu machen auf der Innenverteidigerposition. Aaron Anselmino wurde geholt, eine einfache Leihe ohne Kaufoption und er hat ja gleich voll eingeschlagen.
Zwei gute Grätschen. Ab in den Krankenstand.
Und dann ab in den Krankenstand, so ist es.
Ja.
Und da muss man ja sagen, der BVB hat ja wirklich mit Chukwuemeka jemanden geholt, der nicht bei 100% ist, mit Silva jemanden geholt, der verletzt ist, mit Anselmino jemanden, wie ich es gehört habe, der bei Chelsea auch immer mal muskuläre Probleme hat.
Der war sehr anfällig. Er hat sehr, sehr wenig Spiele gemacht.
Kommt nicht von ungefähr.
Genau, weil er halt einfach ständig angeschlagen war.
Ja. Jetzt hast du da 3 Spieler, die alle Qualität haben.
Ja.
Aber die alle
sagen. Syran will noch dazu zählen, den hast du zwar nicht neu geholt, der ist aber auch wirklich permanent verletzt, obwohl du eigentlich weißt, dass er eventuell was könnte.
Mhm. Kriegt der BVB nicht Spieler, die verletzungsfrei sind? Oder?
Ja. Lass mich mal überlegen, wen haben sie.
Wirklich verrückt. Gut, Pascal Groß ist einer, der ist nie verletzt. Waldemar Anton ist nie verletzt.
Doch, sehr Anton war auch verletzt.
Bitte?
Anton war auch mal verletzt.
Ja, stimmt. Hatte tatsächlich, ja. Hatte nie in seiner Karriere Verletzungen,
ja, bis er dann irgendwie
zum BVB kam und ja. Dann auch auf einmal
Muskelgeschichten. Ja, ja. Aber das ist ja unter Niko Kovac ist das Geschichte.
So ist es.
Ja, ist halt total ärgerlich. Ist total ärgerlich, ist total schade auch für den Jungen, weil er halt so ein starkes Debüt hatte, sich vor der Süd in die Herzen gegrätscht hat und dann direkt wieder raus ist. Aber dann kommt das auch so Hand in Hand. Ne? Mhm. Also Anselmino geht raus und Schlotterbeck kommt zurück. Das heißt also, du hast ja im Prinzip jetzt keine große Lücke dadurch aufbekommen, sondern hast ja Nico dann hinten drin. Mhm. Aber trotzdem, das ist schon ein bisschen kurios, dass die Jungs da alle nicht so richtig fit sind. Aber es reicht halt, ne? Weil du, und das fand ich halt auch so faszinierend, weil du halt jetzt einen Kader hast, der, wie wir ja auch schon festgestellt haben, auf so mancher Position sicherlich vielleicht nicht optimal besetzt ist, weil zu viel. Aber wenn wir mal auf die Auswechselbank gegen Mainz schauen. Mhm. Ich lese dir das einfach mal vor, wer da auf der Auswechselbank beim BVB gesessen hat. Mhm. Kani Csukwuemeka, Julian Riasson, Jobe Bellingham, Pascal Groß, Fabio Silva, Sally Özcan, Niklas Süle, Serhou Guirassy und der ewige zweite Mann Alex Meyer.
Stimmt.
Das ist schon Qualität. Kani Csukwuemeka, U-Nationalspieler in England. Julian Riasson, norwegischer Nationalspieler. Jobe Bellingham, U-Nationalspieler in England. Mhm. Pascal Groß, deutscher Nationalspieler. Fabio Silva, portugiesischer Nationalspieler. Ja. Niklas Süle.
Eigentlich deutscher Nationalspieler.
Vielleicht auch mal deutscher Nationalspieler.
Wenn fit und gesund.
Serhou Guirassy, auch Nationalspieler. Ja. Ja. Und Sally Özcan, auch Nationalspieler.
Ja, stimmt.
Das war die Bank von Borussia Dortmund. Und dann kannst du es halt auch, und da fehlt dann noch ein Emre Can, da fehlt dann noch ein Duranville. Da fehlt dann ein Anselmino. Und überleg mal, wenn die zurückkommen und du sagst, okay, ich will die im Kader haben, dann musst du welche von denen rausschmeißen. Ja.
Und das ist eine Situation, die hat ja eigentlich jeder gerne.
Ja.
Also weil es eine unangenehme Situation ist, aber natürlich zeigt, dass du...
Und es wurde viel über diesen Kader gelästert. Mhm. Ne? Und es wurde auch viel über diesen Kader diskutiert.
Mhm. Ja, ja. Also, dass er zu klein ist, das sehe ich tatsächlich nicht. Dass aber Spieler geholt wurden, die eine gewisse Verletzungsanfälligkeit haben.
Ja, und die Gewichtung stimmt halt auch nicht so richtig, finde ich. Ne? Du hast halt zu viele Leute auf den gleichen Positionen.
Aber Jesko, und das finde ich ist, oder mal ganz spontan, das kam uns letzte Woche schon mal in der Konferenz, da warst du glaube ich nicht dabei, da kam mal so die Frage auf, ob wir in unseren Schalten bei Sky Sport News mal thematisieren wollen, was eigentlich in dem Fall meine oder unsere Top 11 von Borussia Dortmund wäre, gesetzt den Fall, alle Spieler im Kader sind fit und zeigen eigentlich auch die Leistung, die sie zeigen können.
Ja.
Wie würde der aussehen? Und dann habe ich gesagt, es ist natürlich nicht einfach, weil gerade bist du schon an einer Elf oder an einer Startelf, die mir sehr gut gefällt.
Wollte es gerade sagen, ja.
So, aber wenn ich hinten bin, gut, Kobel ist natürlich klar, herausragender Torhüter für mich, einer der besten europaweit. Dann müsstest du aber eigentlich mit Nico Schlotterbeck, mit Waldemar Anton und mit Niklas Süle spielen. Wenn der bei 100% ist, ist das einer der besten Verteidiger. Wir reden hier im Konjunktiv.
Ja, im Konjunktiv würde ich sagen, ich würde mit Schlotterbeck, Can und Anton spielen.
Wäre Süle komplett raus bei dir oder wäre der Rechtsverteidiger?
Bei mir wäre der komplett raus.
Okay.
Ja. Also nur, wir sind jetzt im Konjunktiv. Ja, ne? Alle sind auf dem Peak.
Alle sind auf dem gleichen Level und auf dem gleichen.
Dann sehe ich, ich fand Can in Zentral als Verteidiger fand ich den bärenstark, gerade mit Anton, der ist einfach so verlässlich, weißt du, der ist so verlässlich. Und Schlotterbeck dann auch mit einem Playmaker hinten drin. Ich absolut. Aber Rechtsverteidiger finde ich jetzt interessant.
Das ist wirklich interessant. Ich würde, wie gesagt, wenn alle fit sind und alle ihre Leistung bringen, auch wenn ich Daniel Svensson liebe, würde ich trotzdem sagen, dass ich Rami Benzebaini sehe, weil der für mich...
Auf der Linksverteidiger.
Auf der Linksverteidiger.
Achso, jetzt gerade rechts, aber dann machen wir links weiter. Und
auf der Rechtsverteidiger... normal, also ich weiß, weil ich mir viele Scouting-Berichte angeguckt habe und auch viele Spiele gesehen habe, was Jan Koto kann. Wenn er wirklich bei 100% ist und alles abruft, dann müsste normalerweise auch Jan Koto hinten rechts gesetzt sein, statt Riasson, der natürlich spielerisch limitiert ist, aber in Sachen Mentalität viel mehr reinwirft. Aber wer wäre dein Rechter?
Meiner wäre Riasson, weil ich einfach, also klar, wir sind hypothetisch, mir hat Koto nicht genug gezeigt.
Ja.
Der ist mit zu fehlerbehaftet. Und auch was der Riasson letzte Woche in diesem Spiel abgerissen hat an Metern, dann als er reinkam und so, das war wirklich wieder brutal. Ja. Also wirklich gut.
Ja, ich finde den klasse.
Ja, und du hast mit Ben Sebaini auf der linken Seite ja eher ein, der dann auch gerne mal nach vorne geht, gerne Aktionen vorne setzt, dann ist es, finde ich, immer so gefühlt der Ausgleich, wenn du auf der einen Seite dann einen etwas defensiv orientierteren Mann hast, auch wenn es natürlich ganz links und ganz rechts dann schon kein Gleichgewicht herstellen kann, ne? Aber das finde ich interessant. Aber vor und zentral?
Das ist halt das Schwierigste. Also ganz vorne ist Serou, Bayer, Adeyemi ist für mich an sich klar, wobei man auch sagen kann, Serou, Karim.
Ja, plus und Brandt.
Statt Maxi Bayer, Brandt. Ja. Weil ich weiß, dass sich alle an Julian Brandt scheiden sich ja die Geister, ne? Weil das so ein Spieler ist, auch von, wenn es mal halt nicht läuft, der hat so dieses Gehen irgendwie, dann wehrt er sich auch nicht. Und dann ist er natürlich auch ganz schnell der, der in der Kritik steht. Ich haben ja schon mal drüber gesprochen. Ich weiß schon, was Niko Kovac mit dem Satz meint, ihn auf eine Stufe mit Musiala und Wirtz zu heben, weil das einfach fußballerisch wahrscheinlich der beste Spieler im Kader ist.
Ja.
Also ich finde Julian Brandt unfassbar.
Ich auch.
Er hat es natürlich viel zu selten gezeigt und wurde deshalb viel zu selten, aber zu oft Phasen gehabt, in denen man natürlich als Spieler seines Formats, Nationalspieler, der sich dann jedes Mal in Interviews stellt, der ein gewisses Gehaltsniveau hat, da erwartet man eine gewisse Konstanz. Es ist dann aber natürlich
einfacher. Aber wenn du dir die Zahlen der letzten Saison anguckst und an der letzten Saison entzündet sich ja diese Diskussion. Die Zahlen sind top von Julian Brandt. Die Zahlen sind top von Julian Brandt. Und deswegen ich finde, der ist in so
einer Schublade gekommen. Aber trotzdem hat er ja 7-8 Spiele gehabt.
Natürlich
hat er 9 Spiele gehabt, wo gar nichts zu sehen
oder wenig
zu sehen
war. Aber am Ende zählt der Mittelwert.
Ja.
Und der Mittelwert liefert dir gute Zahlen. Und ich finde halt, der ist da in eine Schublade gesteckt worden, die ihm nicht so wirklich gerecht wird immer.
Aber findest du nicht, dass man, und das hat er sich erarbeitet in den letzten Jahren, weil er eben so gut ist und so viel Qualität hat, dass man bei ihm einen anderen Maßstab setzen muss, als bei einem Pascal Groß, sage ich mal, den ich auch toll finde als Spieler, aber der natürlich ein ganz anderes Niveau hat in Sachen Talent, in Sachen Technik, in Sachen so, ne? Bei Julian ist manchmal so dieses, vielleicht muss er einen Tick nochmal mehr machen,
aber das arbeiten. Aber halt die Künstler, ne?
Ja, ich weiß.
Also entweder ich will nur die Riassons, die so ein bisschen bärbeißig über den Platz arbeiten, oder ich will halt auch einen Künstler, der sich auch mal eine Auszeit nimmt. Und du hast halt jetzt eine Mischung in dieser Mannschaft, wo auch die Künstler anfangen mit nach hinten zu, und da auch, was heißt anfangen? Julian Brandt hat in der vorvergangenen Saison und in der letzten Terzic-Saison hat er eine Riesenentwicklung gemacht. Das zeigen alle Werte. Ja, ich weiß, dass auch bei uns manche Experte ihm diese Entwicklung abgesprochen hat. Das ist einfach faktisch falsch. Ja, was intensive Läufe angeht, was Arbeiten mit nach hinten angeht. Unterhalte ich mit Trainern mal über ihn, die werden sagen, der hat gerade sein Defensivverhalten extrem verbessert. Aber ich will jetzt auch hier gar nicht den Julian Brandt Anwalt spielen, dass der auch schlechte Spiele hatte.
Ja, klar.
Das gehört aber auch dazu. Ja, das ist so. Aber also wenn du meine erste Elf siehst, ganz vorne, dann ist es Stand jetzt Guirassy, Adeyemi, Brandt.
Gehe ich mit. Und im Zentrum, da ist es nämlich dann
jetzt,
dann
da knubbelt es sich nicht. Und da sind wir ja wieder bei dieser Unausgeglichenheit des Kaders.
Sabitzer, Metscher, Bellingham, Chukwuemeka.
Ja, Groß.
Groß.
Can, wenn er zurückkommt, wobei der tatsächlich eher...
Nicht bei dir, also wenn, dann sehe ich Can eher. Bei mir wäre sogar Süle bei 100%iger Leistung, die er abrufen kann, wäre der sogar noch vor Emre bei mir, aber ich verstehe deinen Call. Und geht auch mit. Emre ist für mich kein Sechser. Der ist in der Innenverteidigung einfach besser aufgehoben. Ja. Aber da ist es so schwer, dass ich gar nicht, also ihr könnt ja gerne mal mitdiskutieren und uns da irgendwie eure Lieblingself mal schicken, die hypothetische Lieblingself. Ich kann es dir nicht sagen. Ich wüsste nicht.
Also ich bin ja gerade zufrieden mit dieser Mischung mit Metscher und mit Sabitzer.
Ja.
Ich bin halt auch ein Metscher-Fan. Ich sehe, glaube ich, auch das in dem, was auch der BVB in ihm gesehen hat und auch Niko Kovac in ihm sieht. Der mal wirklich offensiv gesagt hat, Felix Metscher, das ist die Zukunft von Borussia Dortmund. Und das zeigt er jetzt auch gerade wieder. Er kann noch einen Tacken besser. Er hat auch schon gerade so vor einem Jahr hat er eigentlich noch einen Tacken besser gespielt. Aber ich sehe halt den Metscher, der auch ein bisschen Künstler ist und Sabitzer, der einfach humorlos alles wegarbeitet. Ne? Oh, meine Güte, ey. Also, wenn ich Gegenspieler wäre, wenn ich in einer anderen Mannschaft wäre im Mittelfeld und mir würde ständig dieser Sabitzer entgegenrennen, ich hätte irgendwann keinen Bock mehr. Also das ist so ein Spieler und das kann ich auch total verstehen, dass der Kovac sagt, der spielt bei mir, und kann ich auch verstehen, dass der gesagt hat, ich will den nicht abgeben. Haben wir jetzt alle? Komm, wir zählen nochmal
alle. Ja, das also, haben wir alle.
Kobel.
Theoretisch hast du noch einen Sally Özcan, aber ein guter Junge und auch ein guter Kicker, aber hat jetzt aktuell vielleicht
nicht so das. Ja, wir reden ja über die Top-11. Die, die,
ne? Genau.
Da ist, ja, wir haben jetzt, da ist wir er nicht drin.
Ne? Wir haben jetzt Kobel.
Ja.
Wir haben
Flotterbeck.
Links habe ich, also Fünfer kennst du bei Ini. Fünf habe ich bei Subaini. Weiß nicht, ob du Svensson nehmen würdest.
Nö. Ja? Nö, kann ich gut mitleben, ja.
Dann haben wir Schlotterbeck, Anton Can oder Can Anton.
Ja, oder Süle.
Oder Süle, bei mir war es Süle, bei dir war es Can. Und haben hinten rechts
Riasson.
Cote oder Riasson. Ich würde aber auch mit Riasson gehen, tatsächlich. Ja. So. Ich finde nämlich, haben wir schon mal drüber gesprochen, Svensson und Riasson, das sind so beides, also da brauchst du irgendwo einen, der ein bisschen mehr am Ball noch.
Jetzt streiten wir uns aber wenig hier, ne?
Jetzt streiten wir uns wenig.
Komm, sag doch mal Couto. Ich finde ihn ja auch gut, aber es reicht mir nicht.
So. Ja, aktuell reicht es nicht, aber.
Ja. Gut, wir sind natürlich hypothetisch.
Hypothetisch. Also, blicken auf das, was er kann und den Werten
von der,
und Girona
von
der und City.
Hypothetisch von dem, was er schon gezeigt hat, wäre er für diese Position perfekt.
Ja, genau.
Aber trotzdem. Ja. Mir fehlt da einfach die Fantasie, weil ich das noch nie konstant gesehen habe. Ja. Ich habe das in Ansätzen gesehen, aber ich habe es halt noch nie konstant gesehen. Ja.
Ich gehe mit Couto. Okay. So, und dann sind wir.
Ich bin Mariasson.
Ja, okay. Und dann sind wir im Zentrum.
Mhm.
Und da haben wir Metscher und Sabitzer aktuell.
Ja.
So. Ich glaube, das ist aktuell auch nach meinem Stand, oder auch, wenn wir an den Sabitzer denken, den es in Leipzig gibt, wenn wir an den Metscher denken, der noch lange nicht bei 100% ist, der deutlich mehr kann, ist es aktuell, glaube ich, die beste Lösung und die beste Wahl. Und sind dabei Adeyemi, Brandt und Girassi.
Und das ist in dieser taktischen Formation eine Top-Mannschaft.
Ja.
Und wie top sie sind, das werden wir in den nächsten Wochen sehen. Und ich freue mich total darauf. Jetzt kommen die Spiele, wo ich zu Hause sitze, mir das Popcorn nehme und sage so, Freunde, jetzt, Samstag bin ich im Stadion. Wollte
gerade sagen, oder dann, im Stadion bist.
Und danach bin ich im Urlaub.
Ja.
Der Bayern spiele ich ja im Urlaub, aber das lasse ich mir natürlich trotzdem nicht entgehen.
Ich bin auch nochmal im Urlaub, aber den Podcast wird es trotzdem weitergehen.
Wir ziehen durch.
Wir ziehen voll durch. Gibt keine Pause, hat eine lange Sommerpause.
Ja.
Ich bin sehr gespannt auf die beiden Spiele, die es gibt. Was waren jetzt hier? Hast du eben gesehen? Wir nehmen ja hier mit einer App auf und da sind auf Luftballons über meinem Kopf zu sehen gewesen.
Warte mal, das ist, wenn ich Daumen mache, dann kommen, glaube ich, auch Daumen.
Seht ihr jetzt leider nicht.
Nee, leider nicht. Bald seht ihr das. Also auch übrigens ein großes Thema. Leute, macht doch mal mit Video. Leute, wir können euch sagen, wir machen bald mit Video.
Wir machen bald mit Video.
Versprochen. Ja. Versprochen, bald dürft ihr uns dann auch sehen. Ihr kriegt natürlich immer Ausschnitte bei Social Media zu sehen, auch bei Sky Sport News natürlich. Aber bald gibt es.
Weil wir dann ja aufpassen müssen. Nebenbei eine Cola, nebenbei
Skizzen. Meine Nase bohren,
nebenbei mal ins Handy gucken. Naja. So ist es. Ja, Jesko, ich freue mich auf die Spiele, die es jetzt kommen.
Haben wir noch irgendwas? Ich hab mir was aufgeschrieben.
Ja, schau mal.
Ich guck mal, ob ich noch irgendein Thema hier stehen habe.
Ich freue mich aufs Closing vom Oktoberfest, da bin ich am Sonntag auf Montag.
Ach, der feine Herr. Ja, schön. Nee, wir haben alles abgearbeitet, was ich mir aufgeschrieben habe. Ich war ja erst einmal auf dem Oktoberfest und da auch nicht so richtig und nur drüber gelaufen und ist auch, das war tatsächlich 2003.
Da hast du also noch geraucht?
Nein.
Oder war es gerade nicht mehr?
Ja, da habe ich tatsächlich ein Praktikum gemacht. Damals war ich 22.
Bei Radio Charivari?
Nee, beim DSF. Die Älteren werden sich erinnern.
Ja, sicher.
Die Kollegen, schöne Grüße an die Kollegen von Sport 1.
Ja, ihr hieß
ja früher DSF.
Ja, mein ehemaliger Arbeitgeber.
Ja, genau, dein ehemaliger Arbeitgeber. Da habe ich ein Praktikum gemacht. Ja. Da war ein ganz junger Wolf Fuß übrigens auch noch.
Echt?
Kommentator. Ja.
Buschi.
Ja, Buschi auch, ganz genau. Ja, da war noch richtig was los.
Geil.
Genau.
Sensationell.
Yes. Ey,
richtig gut. Ja, wer in alten Zeiten gerne schwelgt, wie gesagt, Doku von Rudi Völler mal reinziehen.
Das mache ich auf jeden Fall. Bei Sky gibt es die, von uns produziert.
Ja, wirklich sehr schön. Ja, du bist ja auch so ein Experte. Übrigens, du kannst noch kurz Werbung machen für deinen Podcast Flutlichtgefühle.
Ja, richtig, genau. Ich quatsch nochmal mit einem Freund über Fußball. Da sind wir ein bisschen breiter, ne, weil hier sind wir ja logischerweise BVB-lastig, was ja auch völlig richtig so ist. Aber ich habe mir noch den Sebastian geschnappt oder er hat mich geschnappt, so ist richtig. Und da quatschen wir auch noch mal ein bisschen. Also wenn ihr euch das auch anhören wollt, tut das gerne.
Sehr schön, Jesko.
Das kostet auch mal ein.
Ja, gerne.
Ja.
Komme ich vorbei.
Stark.
Und dann freuen wir uns auf zwei tolle Fußballspiele die Woche und natürlich wie immer auf eure Fragen. Schreibt gerne mal rein, was eure Wunschelf wäre.
Ja. Sehr gerne, bin ich gespannt.
Wir essen hier noch was im Bistro, würde ich
sagen. Wir nehmen noch einen Snack und dann geht's nach Hause.
Sehr schön.
Und morgen sehen wir uns wieder und gucken Fußball. Wenn ihr es nicht, jetzt vielleicht wisst ihr auch schon, wie es ausgegangen ist. Wir wissen es noch nicht.
Wir wissen es noch nicht. Wir freuen uns. Also,
ja, macht's gut.
Kommt gut durch die Woche.
Ciao, ciao.
Auf für Süd. Der